Mimi, weißt du was?
Was?
Ich muss extrem aufpassen, was ich hier im Podcast erzähle.
Okay.
Eine Mutter, mit der ich zusammenarbeite, hat sich extrem diskriminiert gefühlt durch die Aussagen, die wir getroffen haben, beziehungsweise hauptsächlich ich.
Okay, ja. Wenn es nicht um mich geht, ist ja auch gut.
Doch, du warst auch, aber da sie mit mir eine Beziehung hat, glaube ich, war es bei mir schlimmer. Also,
okay. Es
ging speziell um das, was wir übers Schwabenländle und über den schwäbischen Kartoffelsalat gesagt haben.
Den Kartoffelsalat, okay, das heißt, sie hat dir einen schwäbischen Kartoffelsalat gemacht, oder was?
Ja, ich war abends bei der Familie zum Abendessen und die hat schon mal so Aktionen gerissen, also wirklich super süß. Da hat sie mir, wie hießen die Blumen jetzt nochmal?
Primeln,
genau. Eine Primel hat sie mir mitgebracht und hat sich kaputt gegrinst, weil ich dann ganz brav sagen konnte, dass es eine Primel ist. Mhm. Und sie hat sich erst recht kaputt gelacht, als ich gesagt habe, ach, so sehen Primeln aus. Ja, das weiß ich jetzt. Habe ich ja nachgegoogelt. Ich dachte immer, das sind Stiefmütterchen. Da ist sie völlig weg. Also da ist mir fast
vom Schuh gefallen. Ja, okay, das hätte ich jetzt auch schon. Stiefmütterchen hätte ich auch erkannt.
Hä, das sind kleine Blumen, die Blüten
Stiefmütterchen
haben.
Hätte ich erkannt. Das muss ich jetzt mal sagen.
Das sagst du jetzt einfach nur so. Das will ich sehen. Ich werde es beim nächsten Mal, wenn du kommst, werde ich das prüfen.
Das kannst du gern wirklich. Stiefmütterchen sind eine der wenigen Blumen, die ich erkenne. Neben Rosen und Sonnenblumen.
Und Tulpen.
Und Tulpen. Ja.
Efeu, erkenne ich auch noch. Ja, auf jeden Fall war das wirklich sehr überfordernd für mich, weil ich gedacht habe, okay, jetzt muss ich das mit Essig und Öl essen und tatsächlich war ich sehr positiv überrascht, weil, also es war tatsächlich ja das erste Mal in meinem Leben und sie hat sich da echt einen Spaß draus gemacht. Und ich bin ein sehr gastfreundlicher Mensch, kann ich in dem Bezug nicht sagen, oder? Wenn ich bei anderen zu Gast bin. Höflicher Mensch.
Ein höflicher Gast.
Ein höflicher Gast. So, vielen Dank. Ich bin ein sehr höflicher Gast. Also hat unsere Marmaid uns ja beigebracht, auch alles zu probieren. Oh Gott. Und ich war echt so, oh Gott, okay, ich mache es jetzt wirklich. Das schmeckte echt gut. Also am Anfang war es echt komisch. Es war komisch, den Geschmack, weil ich eigentlich mit was ganz anderem gerechnet habe oder mein Gaumen nicht wusste, womit er rechnen soll. Aber der hat echt gut geschmeckt. Ich war sehr überrascht.
Und bist du jetzt bekehrt oder
Na, so weit würde ich jetzt nicht gehen, ne? So weit würde ich jetzt nicht gehen. Also vielleicht, wenn ich mich noch ein paar Mal bei der Mutter einlade und noch ein paar Mal Kartoffelsalat bekomme. Der war auf jeden Fall frischer, der war nicht so schwer, das muss ich schon sagen. Also den
ja,
im
klar,
Sommer.
Ja, klar, ich meine, wenn du nicht ein Kilo Mayonnaise isst.
Ja, genau. Also den im Sommer dann eher vielleicht beim Grillen. Mal schauen.
Du Laberbacke. Du bist die größte Laberbacke. Niemals im Leben machst du beim Grillen diesen Kartoffelsalat, weil er frischer ist. No way.
Hä?
Glaube ich dir nicht.
Boah, sag niemals nie zu mir. Das triggert mich hart.
Nee, das glaube ich. Also ja, du bist, Sarah, wenn du eins bist, dann bist du ein Gewohnheitstier. Und wenn du dann den Geruch vom Grill hast, dann willst du den Kartoffelsalat von Mama mit den sauren Gurken und der Mayo essen. Und keinen
hab
komischen
Schwäbischen.
Habe ich gesagt,
dass es den nicht gibt? Es würde vielleicht dann beiden geben. Beide geben.
Du bist
naja,
sehr
auf jeden Fall.
Ne,
vielleicht ein bisschen weniger. Ich habe dann überlegt, willst du weniger dann darüber sprechen? Oder, das ist voll geil, dass ich jetzt so neue Sachen ausprobieren kann. Vielleicht bin ich jetzt extra kritisch anderen deutschen Völkchen gegenüber, damit die Familien, die das hören, mich bekehren wollen und mir ganz viele geile Sachen kochen und bringen.
Dafür müssen wir aber mehr über Essen reden. Wir reden sehr selten über Essen. Aber jetzt reden wir über regionale Spezialitäten, damit du dich durchfuttern kannst durch deine Familien. Das finde ich super.
Ja, aber bitte hauptsächlich Veggie. So eine Schweinshaxe muss ich jetzt wirklich nicht, wirklich, wirklich nicht ausprobieren.
Naja, gut. Dann alle Schweinshaxen können zu Hause bleiben.
Ja, das wollte ich dir auf jeden Fall mitteilen. Ich habe, wie gesagt, die besten Familien der Welt, nicht wahr?
Ja, das habe ich auch nie angezweifelt. Ja, Leute, wer es noch nicht mitbekommen hat, ihr seid wieder bei uns im Podcast. Ich hoffe bewusst, ihr habt es angeklickt. Wer diese Story mit dem Kartoffelsalat jetzt nicht gerafft hat, wann haben wir das erzählt, Sarah? In der zweiten Folge oder so? In einer der ersten Folgen ging es um den Kartoffelsalat. Fragt mich nicht mehr, wie wir darauf gekommen sind. Jedenfalls.
Es ging um Weihnachten.
Ah ja, das war die Weihnachtsfolge, stimmt. Stimmt, ja, Kartoffelsalat mit Würstchen, ja. Also, wer das nochmal nachhören will, kann gerne die Weihnachtsfolge hören, wo es um Stress in der Weihnachtszeit geht.
Apropos, ganz kurze Erinnerung, in der Weihnachtsfolge geht es ja nicht nur um Weihnachten, sondern hauptsächlich darum, wie man mit der Familie an Feiertagen umgeht. Das könnt ihr mit Sicherheit auch jetzt Ostern anwenden.
Oh ja, gute Idee. Ihr seht es schon wieder am Titel. Ja, wir haben es wieder mal getan. Wir widmen uns mal wieder einem total federleichten Thema, was gar nicht bedrückend ist und womit ich bestimmt mit richtig guter Laune heute Abend ins Bett gehe. Aber wir kommen nicht drum rum, Leute. Es ist einfach wichtig und wir sind dazu da, um über die wichtigen Themen zu sprechen. Und deswegen drücken wir uns auch nicht vor solchen Themen.
Die hinter jeder Tür passieren, allerdings. Bist du vorbereitet, Mimi, mental vorbereitet auf das, was ich dir gleich erzählen werde?
Ich glaube nicht.
Ich mache mir ein bisschen Sorgen um dich, ja.
Ja, also das Ding ist ja, ich bin ja der unwissende Part von uns beiden hier und ich unterschätze ja immer die ganzen Themen. Also ich kann mir dann schon immer so vorher denken, okay, da hat Sarah bestimmt ein paar krasse Stories, aber die Realität ist dann häufig doch krasser, als man es sich vorstellt. Aber das ist ja auch gut so, denn ich bin ja quasi der Otto-Normalbürger von uns beiden und wenn ich das nicht weiß, dann wissen das mit Sicherheit ganz viele andere auch nicht.
Ja, auf jeden
Fall. Deswegen freue ich mich darüber, dass wir das besprechen, obwohl es wahrscheinlich auch wieder ziemlich heftig wird. Ja, wir haben es noch nicht gesagt, wir sprechen über häusliche Gewalt. Das hat Sarah sich explizit gewünscht dieses Mal, beziehungsweise sie hat es vorgegeben. Die nächste Folge machen wir über Gewalt. Und dann,
genau, stimmt, ich habe gar nicht gefragt.
Ja,
ne? Ich
gesagt, nö, du hast gesagt, wann nehmen wir auf und wir reden über Gewalt. Okay,
ja.
War beschlossen. und dann haben wir uns danach dazu entschieden, das Thema häusliche Gewalt zu nehmen und darunter dann alles zu verpacken, weil das leider bei häuslicher Gewalt ganz gut geht, leider. Und ich würde ganz gerne zum Einstieg ein paar Zahlen und Fakten vorlesen, die ich gefunden habe und die ich sehr schockierend fand. Jede dritte Frau hat in ihrem Leben körperliche oder sexuelle Gewalt erlebt. Jede vierte durch ihren Partner. Fast jeden dritten Tag wird eine Frau von ihrem derzeitigen oder ehemaligen Partner getötet. 2022 gab es mehr als 143.000 Opfer von häuslicher Gewalt, 80% davon Frauen. 80% der Täter sind Männer. Das habe ich vom Statistischen Bundesamt. Und ich war schockiert, muss ich sagen. Man muss jetzt natürlich auch dazu sagen, wir wollen jetzt in keiner Form sagen, dass die häusliche Gewalt gegen Männer weniger schlimm ist. Die Zahlen sind aber eindeutig, dass Frauen viel, viel mehr betroffen sind. Deswegen seht es uns nach, wenn wir auch heute häufiger darüber sprechen, was Frauen widerfährt, weil Sarah natürlich auch viele Fälle hat, die Frauen betreffen. Ich wollte das nur am Anfang einmal gesagt haben. Wir wissen, dass auch viele Männer betroffen sind und das ist natürlich nicht weniger schlimm in keinem Fall.
Genau. Ja, und jetzt muss man auch sagen, dass 2022 die Dunkelziffer wahrscheinlich nochmal, schätze ich jetzt mal sehr naiv, um einiges höher ist, weil das einer der Corona-Jahre ist, wo ja jetzt nachgewiesenerweise einfach häusliche Gewalt leider nochmal viel häufiger vorgekommen ist. Und damit kommen wir auch zu meinem Einstiegsfall. Mein Einstiegsfall ist noch gar nicht so lange her, relativ aktuell. Das war Mitte letzten Jahres habe ich eine Anfrage vom Jugendamt bekommen, wo es wahrscheinlich um eine häusliche Gewalt ging. Da waren die aber da noch in der Überprüfung und die wollten bei mir schon mal meine Kapazitäten anfragen, weil die, die mit mir zusammenarbeiten, meistens schon so schlau sind und bei der Überprüfung nachfragen, dann dauert es immer noch ein paar Wochen, weil die wissen, dass ich in der Regel nicht sofort einsteigen kann, sondern eine Warteliste habe. Also im Moment kann ich vor dem 1.5. zum Beispiel keine Fälle mehr annehmen. Es sei denn, es ist immer so kurzfristig, dass ein Fall halt wegbricht wegen irgendetwas. Das passiert aber relativ selten. Und deswegen haben die da in der Überprüfung schon nachgefragt. Und da war es so, dass das Jugendamt dann gerade mit der Kita gesprochen hat und das Kind damals sehr unbedarft auf häusliche Gewalt quasi reagiert hat. Also das Kind hat in der Kita erzählt, da war es damals fast 5, also 4, aber fast 5 und hat dann so gesagt, gestern Abend wollte meine Mama nichts mehr Warmes kochen und dann hat sie halt vom Papa Weine drüber gekriegt.
Hm.
So. Und aber so völlig, also überhaupt nicht.
Als wäre es das Normalste der Welt.
Also völlig unbedarft hat das Kind dann davon erzählt. Und deswegen wurde das auch von den Fachkräften erstmal nicht so ernst genommen. Weil das Kind das natürlich auch in der Kindersprache gesagt hat. Zuerst hat es dann gesagt, ja, dann hat die Mama vom Papa Ärger gekriegt und ich habe Ärger gekriegt. So. Und irgendwann gab es dann eine Situation, wo das Kind mit einem anderen Kind gespielt hat und die sich dann völlig gestritten haben und das Kind dann weinend zu der Erzieherin gegangen ist. Und die Erzieherin dann gefragt hat, naja, ne, was ist denn los? Und er hat gesagt, das Kind, das andere Kind, ich sag jetzt mal Fritzchen, ne, Fritzchen lügt mich an, das kann nicht sein, was der mir erzählt. Und dann hat die gesagt, na, was sagt der Fritzchen denn? Und dann hat das Kind gesagt, na, der behauptet, dass der Papa den nie schlägt. So ein Blödsinn. Und ich finde es total blöd, dass Fritzchen mich anlügt. Und dann war klar, okay. Also das Kind hat tatsächlich gedacht, und das ist leider die traurige Realität von ganz vielen Kindern, dass das natürlich zum normalen Leben gehört. Und dann fängt das an mit 5 und 6 und Anfang Grundschulalter, dann orientieren die sich so ein bisschen nach außen und sehen, andere Leute, andere Mitschüler haben andere Leben und es ist ein bisschen differenzierter und dann kommt sowas in der Regel dann raus. Es sei denn, es sind halt so Situationen wie jetzt in dem Fall, wo es einfach zu unbedarften Äußerungen kommt oder zu wirklich massiven Brüchen und körperlichen Wunden, wo man es einfach offensichtlich sieht.
Mhm. Das heißt, für das Kind war es total normal, dass Gewalt an der Tagesordnung steht. Also das Wertesystem hat sich ja auch dann schon total verschoben.
Ja, sicher. Der Blick auf das Rollenbild der Frau war auch schon sehr eindeutig.
Mhm.
Also ne, das waren dann so Äußerungen, ja gut, wenn die Mama nicht warm kochen will, ja logisch, kriegt die dann Ärger.
Boah. Ja.
Da sind wir schon mittendrin, ne?
Da sind wir schon mittendrin, ja, auf jeden Fall.
Ja, also tatsächlich war es dann so, dass massive häusliche Gewalt in dem Fall drin war und die Mutter aber das selber auch so gar nicht gesehen hat. Es gab physische wie psychische häusliche Gewalt in der Familie. Mhm. Und das Jugendamt hat die Mutter dann tatsächlich vor die Wahl gestellt, zu sagen, ne, wir helfen ihnen, aber sie müssen sich räumlich von dem Vater trennen, dann gibt es die Möglichkeit quasi, dass sie mit den Kindern zusammen Unterstützung bekommen.
Mm.
Das war da ein sehr eindeutiger Fall und ein sehr einfacher Fall eigentlich. Viel schwieriger, das werden wir aber heute im Laufe der Folge auch noch besprechen, sind die Fälle, wo man aushalten muss als Helfer, wo es nicht eindeutig ist und wo man da wenig Handhabe hat.
Mm. Du hast ja gerade schon gesagt, in der Familie gab es physische und psychische Gewalt.
Mhm.
Da würde ich jetzt direkt mal ansetzen und da differenzieren. Wenn wir über häusliche Gewalt reden, dann denken ja ganz viele an die Ohrfeige, an die Backpfeife, an das blaue Auge, an die körperliche Gewalt eben und an die blauen Flecken.
Mhm.
Das Ganze ist ja aber viel, viel, vielschichtiger. Was gibt es denn alles für Formen der Gewalt?
Also es gibt die physische Gewalt, da geht es tatsächlich ja um körperliche Gewalt, ne? Das sind ja Schläge, Tritte, Verbrennungen, Verbrühungen,
Boah, Verbrennungen, das ist auch so übel. Oh Gott.
Ja, so Zigarettenstümmelchen, ne? Das ist zum Beispiel so.
Wie grausam.
Ja, Genitalverstümmelungen gehören natürlich auch dazu. Dann gibt es die sexualisierte Gewalt. Ich denke, das ist klar, was damit gemeint ist.
Ganz kurz, sexualisierte Gewalt.
Ja.
Ja, es ist klar, was es ist, aber auch hier wieder, sexualisierte Gewalt heißt nicht, dass jemand immer vergewaltigt wird, sondern auch zu anderen Sexualpraktiken gezwungen werden. Ne? Also ich finde, das ist auch nochmal wichtig zu sagen, weil ich finde, Frauen, die sexualisierte Gewalt erfahren, sehen das ja selbst häufig nicht, weil sie in einer Partnerschaft sind und sexuelle Gewalt dann direkt mit Vergewaltigung im Park oder sowas gleichgesetzt wird. Ne? Mhm. Aber sexualisierte Gewalt ist halt eben auch zum Beispiel, du willst gerade nicht, aber er will unbedingt und kriegt dich dann halt dazu, obwohl du es eigentlich gar nicht möchtest in dem Augenblick.
Ja, natürlich.
Und er halt kein Nein akzeptiert. Ich wollte das nur mal kurz klarstellen. Und ich glaube auch, ich musste dich ja manchmal so ein bisschen, weil für dich ist das ja alles ganz normal. Ne?
Ja,
aber
ja, das stimmt.
Für mich ist das überhaupt nicht normal. Und ich kann mir vorstellen, dass viele Frauen, die in einer Beziehung sind und sexuelle Gewalt erfahren, das selber überhaupt nicht so sehen. Deswegen wollte ich das hier noch mal kurz klarstellen. Also, wenn man etwas nicht machen will und man wird dazu gezwungen, dann ist das schon eine Form der Gewalt. Auch
Na, ich würde gerne da nochmal über die Definition von zwingen reden. Viele empfinden das ja nicht, dass sie gezwungen werden. Das ist dann, da kommen wir dann auf die psychische Gewalt. Darüber geht das dann. Also, ne, der Mann sagt dann, boah, komm doch, wir haben seit 2 Wochen nicht mehr, was ist denn los mit dir? Ne? Und ja, ganz ehrlich, wenn du es mir nicht besorgen kannst, dann gehe ich halt irgendwann woanders hin. Dann brauchst du dich aber auch echt nicht wundern. So.
Ja.
Ne?
Ja.
Dann sind wir schon in so einem Zwangskontext aus meiner Sicht, dass ich sagen kann, also er macht gerade Druck, er macht gerade Stress, um sie zu überreden und dann macht sie es, denkt, es wäre ihre eigene Idee, weil es ja ihre Entscheidung ist, in Anführungszeichen, aber ist es das wirklich? Also da wird es schon extrem kompliziert. Ich denke, da werden wir aber gleich auch noch in einigen Beispielen drauf eingehen. Und es gibt natürlich auch noch die sexualisierte Gewalt an Kindern. Da machen wir aber auch nochmal eine ganz eigene Folge zu. Das ist ja einer meiner, ja, ich weiß nicht, wie ich dich darauf vorbereiten kann, ehrlich gesagt.
Das wirklich, also wirklich, ich weiß, dass das einer deiner Spezialthemen ist. Und ich finde das so ehrenhaft, dass du das machst. Und ich finde das auch so spannend. Aber wirklich, da muss man, ich weiß nicht, da muss ich, glaube ich, vorher mir irgendwas, ich weiß auch nicht. Also muss ich mir an dem Tag frei nehmen. mich mental darauf vorzubereiten.
Eher am Tag danach. Also mir macht eher Sorge, ich weiß nicht, wie Baldrian oder so, keine Ahnung. Oder wir gehen nach Holland und essen ein paar, ich weiß, wie wir es machen. Wir werden einfach nach Holland fahren, da eine Übernachtung machen, da ein paar Kekse essen und danach wirst du vergessen, was ich dir erzählt habe.
Ja, ich will es ja aber nicht vergessen, das ist ja das Dilemma.
Ja, ich weiß nicht, ob
Ja. Das ist ein Problem für Zukunfts-Miriam.
Ja.
Da beschäftige ich mich jetzt noch nicht mit.
Also sexualisierte Gewalt wird auf jeden Fall noch mein eigenes Thema, vor allen Dingen bei Kindern. Sehr komplex, ne? Aber das will ich nur ganz kurz erwähnen. Das gehört natürlich auch dazu. Dann kommt die psychische Gewalt. Und da ist so die Frage, jeder hat so andere Definitionen, finde ich, wenn ich so auch mit Fachkräften spreche oder auch mit Freunden oder Familien, was psychische Gewalt ist. Also für mich, finde ich, ist psychische Gewalt alles, was ausgeübt wird, damit man jemanden in irgendeiner Art und Weise kontrollieren kann. Und wenn es auch nur die Kontrolle ist, dass der andere weiß, wenn ich das jetzt mache, dann ist mein Partner dadurch so verletzt, dass es wieder mega Stress gibt. Also mache ich es nicht. Das ist ein bisschen schwierig.
Also Manipulation etc., Kontrolle.
Genau. Unter psychische Gewalt fallen zum Beispiel Kontrolle, ne? Also ins Handy gucken, kontrollieren, Eifersucht, die Person zu isolieren. Stalking gehört aber auch schon dazu.
Mhm.
Na, und dann so Klassiker wie Beleidigungen, Demütigungen. Und dann kommt natürlich auch noch die Vernachlässigung. Und da geht es wieder um körperliche und seelische Vernachlässigung. Und die Vernachlässigung, finde ich, kann man einfach sagen, dass das das Versagen ist, einem Kind grundlegende körperliche und emotionale Bedürfnisse im Bereich von zum Beispiel Gesundheit, Bildung, emotionale Entwicklung, Ernährung, Unterbringung, ja, zu geben. Also generell nach einem stabilen Lebensumfeld. Das fällt so alles unter Vernachlässigung.
Aber die Formen der Gewalt, die du ja jetzt aufgezählt hast, die beziehen sich ja nicht nur auf Kinder, sondern die beziehen sich ja eigentlich auf jedes, also auf Frauen, Kinder, Männer,
auf alle jedes Menschen. Lebewesen. Wir können das auch auf Tiere beziehen.
Ich würde mit dir heute gerne einmal eine Beziehung durchspielen. Das heißt,
oh, okay.
Von den ersten paar Wochen bis hin zu, es ist so schlimm, wie komme ich da wieder raus? Mich interessiert es nämlich brennend, was du für Einblicke hast in die Gedanken von Betroffenen in den unterschiedlichsten Phasen. Weil ich mir sicher bin, dass du Frauen oder auch Männer in den unterschiedlichsten Phasen begleitet hast. Da würde ich sehr gerne heute mit dir drüber sprechen. Und deswegen, was können denn die ersten Zeichen sein am Anfang in einer Beziehung, wo es ja für die meisten noch rosarot ist und man ist verliebt und alles ist toll? Und dann muss es ja irgendwann einen Prozess geben, wo es irgendwann nicht mehr schön und liebevoll wird. Mhm. Was sind da so die ersten Anzeichen, wo du sagen würdest, oh, okay, wenn ich jetzt eine Freundin habe und ich sehe, dass das und das und das bei ihr in der Beziehung gerade passiert, schaue ich mal genauer drauf.
Also, das fängt sehr, sehr unterschiedlich an. Ich kenne tatsächlich auch einige Frauen, die rückblickend nicht mehr sagen können, wie es angefangen hat, weil es so schleichend ist und weil Scham eine ganz große Rolle spielt. Das sind oftmals keine Mäuschen, wie man sich die vorstellt. Und man muss auch sagen, dass gewaltvolle Beziehungen in jeglichen Bildungsschichten existieren.
Mhm.
Also viele denken ja, umso geringer die Bildungsschicht, desto mehr Gewalt ist da drin. Das ist überhaupt nicht wahr. Nur bei den höheren Bildungsschichten haben die mehr Kompetenzen, das zu verdecken.
Mhm.
Das ist der einzige Unterschied aus meiner Sicht. Und es ist häufig so, dass es in Streitsituationen anfängt. Also man streitet sich und auf einmal kann es sein, dass ein kleiner Schubser kommt.
Mhm.
Oftmals gehen so körperliche Grenzüberschreitungen wie so Schubsen auch mit psychischer Gewalt einher. Manipulation, wie zum Beispiel, ja, wenn du das nicht gemacht hättest, dann hättest du mich auch nicht so weit bringen können, dich zu schubsen. Es tut mir total leid, aber da sind wir beide dran beteiligt.
Mm. Ja, das habe ich auch total häufig gelesen, dass die Täter es in dem Fall immer umdrehen und die Schuld den Opfern geben und immer sagen, nur weil du mich jetzt hier genervt hast, nur weil du mich jetzt hier provoziert hast, hast du quasi mein Verhalten hervorgebracht. Also genau. Du bist quasi selbst schuld, dass ich jetzt so reagiert habe.
Genau. Das ist halt so eine Täter-Opfer-Umkehr, nennt man das, oder auch Gaslighting. Ich glaube, das ist mehr Leuten ein Begriff, weil das gerade super modern ist.
Der Täter will die Verantwortung nicht übernehmen für das Handeln oder für das Passierte sozusagen.
Genau, und das sind meistens so die Anfänge, sei es bei physischer, aber auch bei psychischer Gewalt.
Mhm.
Wenn du dich nicht so anziehen würdest, müsste ich nicht eifersüchtig sein. Und ich bin ja nur eifersüchtig, weil ich dich so sehr liebe.
Mhm.
So, da geht es dann um psychische Gewalt. Wo es dann darum geht, dass ich morgens schon Angst habe, was heißt, am Anfang ist es ja keine Angst, aber schon überlegen muss, was ziehe ich jetzt an, damit es kein Problem gibt.
Und dann irgendwann kommt dann, das ziehe ich lieber nicht an, weil sonst gibt es wieder nur Stress.
Genau. Und irgendwann kommt dann auch bei anderen Klamotten der Stressfaktor, der vorher nicht da war. Das ist halt leider so, dass es sich immer irgendwann immer zuspitzt. Aber wir reden hier teilweise über Jahre. Und das Schlimmste, was ich eigentlich erlebe, ist, wenn mir Partner sagen, Er oder sie liebt mich so sehr, deswegen kontrolliert er oder sie mich total und ist so eifersüchtig.
Mm.
Und definieren das als Liebe und entschuldigen das mit Liebe. Das ist so leider auch ein Trend bei Jugendlichen, die desolate Familienverhältnisse haben, wo die halt nicht die Definition von Liebe für sich erkennen konnten, dass sie sich dann später super kontrollierende Partner in der Pubertät suchen, die denen ganz enge Strukturen geben, ganz viel Kontrolle, wo die das Gefühl haben, okay, meine Eltern, denen war ich scheißegal, platt gesagt, jetzt ist hier einer, der kontrolliert mich und das macht er, weil er mich liebt, weil so fühlt sich Liebe an.
Was ich auch gelesen habe, ist, dass es vor allem in der Anfangszeit zu Erniedrigungen kommt, zu Herabwürdigungen kommt, wenn es jetzt um psychische Gewalt geht, dass das Selbstwertgefühl dann sinkt, dass es immer kleine Kommentare gibt, die dann irgendwann einfach an einem nagen. So, ach, ja, klar, musst du jetzt schon wieder eine Schokolade essen oder was? So, ne? Und das dann halt andauernd.
Naja, ich kenne gestandene, wunderschöne Frauen, die 2 Kinder gekriegt haben, wo die sich von ihrem Mann anhören müssen, ja, du lässt dich ja schon ein bisschen gehen, ne? Die sind den ganzen Tag bei den Kindern, machen alles für die, bringen die zu Vereinen, kochen und also das ist dann so dieses, naja, soll die beste Hausfrau sein und die beste Mutter, aber bitte abends die Hure im Bett und wehe nicht. Und dann müssen die sich halt anhören, ja gut, lässt dich halt gehen. Ja, kein Wunder, dass ich keinen Bock auf dich habe. Oder ne, bist so wie du halt gesagt hast, na, bist du dir sicher, dass du noch einen Teller haben willst? Ich meine, ich liebe dich so, wie du bist, das weißt du, aber muss das jetzt sein? Ja, was denn? Dann halt doch einfach dein dummes Maul. Sorry, aber entweder du liebst mich so, wie ich bin, oder du musst diesen Kommentar halt drücken. Und das ist so häufig so, dass die das irgendwann annehmen. Dass die versuchen, jemand anders zu sein. Aber das kann halt nicht gelingen, weil aus meiner Erfahrung heraus ist es immer ein Problem bei den betroffenen anderen Partnern selbst. Eine große Leere, eine große Unzufriedenheit, die dann einfach nur auf ihre Partner projizieren. Dieses Loch, was da entsteht, kann kein Partner füllen. Oder dieser Spruch, den liebe ich auch sehr. Ich bin halt so, wie ich bin. Entweder du liebst mich so, wie ich bin, oder du lässt es. Dieses Ich bin so, wie ich bin Ding macht so, ja, danke. Okay, danke fürs Gespräch.
Das ist halt wirklich überhaupt gar keine Verantwortung übernehmen. Ne?
Genau.
Also ja, ich kann da eh nichts für. Ist halt so. Was soll ich machen?
Ja, nee, und auch andere.
Arbeite halt an dir.
Genau, arbeite an dir, dass du mich akzeptierst. Ich arbeite nicht an mir, dass ich was verändere. Das ist der Punkt. Das heißt, meine Bedürfnisse sind höher als deine, weil dein Bedürfnis, das dich stört, ist ja dein Problem. Also da geht schon in diese Psyche, wo das habe ich mit ganz vielen Familien, wo ich ganz oft sagen muss, nee, sie nehmen viel zu viel Verantwortung jetzt für jemand anderen. Und wenn das schon aber über Jahrzehnte so ist, ist es super schwierig, das herauszufinden. Und ich kenne auch einige Freunde und auch Familien, wenn die es geschafft haben, sich irgendwann voneinander zu lösen, dann ist das für die wie ein Befreiungsschlag. Und dann kommt ganz schnell die Erkenntnis, boah, wie konnte ich das so lange aushalten? Irre. Und das ist bei physischer genauso wie bei psychischer Gewalt so. Und bei, ich finde tatsächlich, ich habe auch schon mal einem Elternteil gesagt, schade, dass sie ihr Kind nicht verprügeln, dann hätte ich endlich was gegen sie in der Hand. So sind die Wunden, die sie machen, unsichtbar. Und wir konnten einfach mit dem System, das war sehr schwierig vor Gericht, weil, naja, Knochenbrüche sind halt evaluiert, ne?
Was ist mit dem Thema Isolation? Das habe ich auch immer wieder gelesen, als ich mich über das Thema informiert habe, dass viele, viele Täter die Partner isolieren wollen, von Freunden trennen wollen. Und dann ist es auch häufig nicht dieses direkte, du darfst deine Freundin nicht treffen oder du darfst deine Eltern nicht sehen, sondern auch dieses, ja, das ist ja schon eigentlich ein schlechter Umgang für dich. Oder, ach, deine Eltern mögen mich überhaupt nicht, ich will da nicht hingehen. Bleib doch lieber mit mir hier zu Hause. Komm, wir bleiben heute hier. Und dieses subtile Manipulieren, dass die Person, also der Partner, doch eigentlich alles ist, was man braucht. So, wieso willst du denn jetzt da hinfahren? Wir machen uns einen schönen Tag. Bin ich dir nicht genug oder was?
Ja, das wäre ja noch, das wäre für mich ja noch offensichtlich. Also richtig schwierig wird es für mich, wenn immer, wenn man gerade was anderes macht, kenne ich auch ganz zu Genüge. Also zum Beispiel, ich sag jetzt mal, wir beide wollen uns treffen, Mimi. Mhm. Und mein Mann hat immer dann, geht's dem total schlecht.
Mhm.
Und weil er ohne mich nicht leben kann. Und weil er mich so sehr braucht und weil er gerade einen psychischen Zusammenbruch hat oder weiß der Kuckuck was. Also er sagt noch nicht mal, bitte geh nicht, sondern er sagt, du kannst dich ruhig mit Mimi treffen.
Mhm.
Ist kein Problem, triff dich, ich schaff das hier schon alleine.
Mhm. Oder wenn du dann fährst, keine Minute Ruhe hast.
Genau.
Und dann nach einer halben Stunde wieder nach Hause kommst.
Ja, natürlich. Diese ganzen Schreiberei, so dass die Person eigentlich doch kopfmäßig dann bei ihrem Partner ist, das ist natürlich dann auch schon Kontrolle und psychische Gewalt. Weil sobald man da nicht zurückschreibt, wieso schreibst du nicht? Wo bist du?
Mhm. Und dann werden die sauer und dann ist ja wieder das gleiche Spiel wie vorher. Ja, wenn du mir geantwortet hättest, dann hätten wir jetzt nicht den Streit. So, toll, genau, dass du wieder unseren Abend versaut hast. Wegen dir streiten wir uns jetzt wieder, ne? So, na super, jetzt gehst du hier wieder heulend ins Bett. Also, boah, ja. Und das Schlimme ist einfach daran, dass ich auch wirklich Freundinnen habe. Wirklich, mir fallen so viele Fälle gerade ein von Freundinnen, die mir Stories erzählt haben. Und das ist nämlich genau das, was du gesagt hast. Es ist nicht der soziale Rand oder sowas. Das sind auch keine Hartz-IV-Empfänger, denen sowas passiert oder sowas, sondern ich kenne so viele Fälle und ich bin mir sicher, dass jeder von euch mindestens einen Fall im Bekanntenkreis kennt, wo ein Partner manipulativ, kontrollierend, egal ob Mann oder Frau, einnehmend war. Und das fällt einfach auch schon unter psychische Gewalt. Und das so zu benennen, das ist mir jetzt wirklich erst zu dieser Folge so bewusst geworden.
Und wahrscheinlich nicht nur dir, wenn ich das so offen ausspreche und sage, wissen Sie, was hier gerade passiert, das ist psychische Gewalt, ich werde nicht selten ausgelacht. Nein, oh, Frau Kurt, jetzt übertreiben Sie wieder, hm? Und dann fange ich an, das zu googeln, dann sage ich, alles klar, gucken wir doch mal, ne? Psychische Gewalt, Machtausübung, Kontrolle, Demütigung, Einschüchterung, ignorieren, abhängig machen, lächerlich machen in der Öffentlichkeit. Und es gibt einen tollen Film, den gucke ich dann auch immer, da merkt man gar nicht, dass das psychische Gewalt ist. Da sitzen zwei Pärchen sich gegenüber und der eine sagt, hast du lecker gekocht? Ja? Ja, super. Ja, hat sie heute den ganzen Tag auch Zeit dazu, ne? Da will ich mal hoffen, dass das schmeckt, ne? Und die anderen machen auch so.
Mhm.
Ne? Und dann kommt das dann so, erzähl doch mal, wie war das denn? Und sie sagt so, nee, möchte ich nicht erzählen. Na komm, jetzt hab dich doch nicht so, ne? Erzähl das doch jetzt mal. Hallo, wir wollen das doch alle hören. Und die anderen sagen dann auch, ja, erzähl doch mal. Und sie sagt, ja, nee, eigentlich ist mir das nicht so recht. Und der Partner geht völlig darüber hinweg und erzählt das dann für sie. Und man sieht in dem ganzen Film, wie unwohl die Person sich fühlt und niemand an diesem Tisch kommt mal auf die Idee zu sagen, sie möchte es doch einfach nicht. Lass sie doch jetzt einfach. Und das ist, das passiert so häufig und niemand würde das unter psychischer Gewalt abtun.
Ich spule einfach nur all die Gespräche mit Freundinnen ab, die ich schon hatte, wo sie mir solche Dinge und Schlimmeres erzählt haben. Und jetzt mache ich mir wirklich schon fast Vorwürfe im Nachhinein, dass ich das ja auch, also ich meine, dass ich das dann auch irgendwie nicht so betiteln konnte. Und dann, ich meine, die waren dann monatelang in einer Beziehung. Gott sei Dank weiß ich zumindest von keinem Fall, wo es zu körperlicher Gewalt dann wurde. Aber die Freundinnen von mir waren trotzdem danach fertig nach diesen Trennungen, ne? Und dazu kommen wir bestimmt auch gleich noch, sind ja dann auch noch mehrmals wieder zurückgegangen. Da werden wir gleich auch noch drüber sprechen. Das möchte ich aber jetzt hinten anstellen.
Weißt du, wie viele ich kenne, gerade in besser situierten Familien ist das leider so, dass dieses Abhängigmachen ein ganz großer Teil ist. Versuch mit dich doch von mir zu trennen. Du kriegst das doch eh nicht ohne mich auf die Kette. Wer bist du denn ohne mich? Ich bringe hier die Kohle rein. Was willst du den Kindern denn bieten? Das Jugendamt nimmt dir die Kinder weg. Wer glaubt ihr denn? Ich kenne Polizisten, die körperlich übergriffig gegenüber ihren Familienangehörigen wurden, Kinder wie auch Partner, die das dann so benannt haben.
Mhm.
Tja, das ist natürlich doppelt fatal.
Ja, weil dazu gehört natürlich eben auch die Täter, wenn wir jetzt über Männer sprechen zum Beispiel. Das sind natürlich auch keine Männer, wo du denkst so, ach ja, der Assi, der Säufer, der keine Ahnung was, ne? Ja, kein Wunder, dass der seine Frau schlägt. Das sind ganz normale Leute. Das sind ja, habe ich zumindest eben in einem Beitrag gesehen, auch häufig Leute, die so richtig charismatisch sind, ne? Die so richtig, bei denen man das niemals erwarten würde, dass die zu Hause gewaltvoll dem Partner gegenüber sind. Also die total offen sind, lustig sind und wo man denkt, ach ja, der. Und wenn die dann natürlich auch super vernetzt sind, ne, einen super Freundeskreis haben und so weiter, dann glaubt ihr das dann natürlich im ersten Moment auch niemand. Was? Ach komm, da hattet ihr mal einen kurzen Streit. Ach komm, das ist doch mal immer mal so. Jetzt, ja, ja komm. Oh.
Ja, das. Und die haben nochmal ganz andere Möglichkeiten. Ich hatte einen Anwalt, der hat, ich weiß gar nicht, womit er das gemacht hat. Womit hat er das gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Aber der hat es geschafft, so zu verprügeln, dass man es nicht sofort, also der hat immer in die Magengegend reingehauen. Und dann auch mit so einem, ja, war das ein Kissen? Auf jeden Fall so, dass man nicht gesehen hat, dass es eine Faust war. Man hat den Abdruck nicht gesehen.
Wie brutal ist das denn, wenn der sich schon Taktiken überlegt,
ja,
wie er seine Partnerin schlagen kann, dass man es nicht als Faustschlag sieht. Also das ist ja komplett gestört. Also, boah. Und dann geh mal als seine Frau zur Polizei, wenn der auch noch irgendein dicker Dude da in der Gegend ist am besten und dir kann nichts nachgewiesen werden. Also es ist ja der absolute Horror, wirklich.
Ja, und bei psychischer Gewalt ist das halt häufig dann nochmal zusätzlich so, ne? Da kann ja erst recht nichts nachgewiesen werden. Und da ist es manchmal so subtil, so subtil. Und da fragt man sich, ne, warum verlässt die Partnerin oder der Partner den anderen nicht? Und die Kinder, die so groß werden, was die dadurch lernen, da kommen wir ja gleich auch noch zu, ne? Und das ist tatsächlich auch bewiesen, du kannst auch wirklich psychische Schäden davon bekommen, wenn du Gewalt gesehen hast an deinen Elternteilen. Du musst es nicht selber erlebt haben.
Was ja auch häufig das Problem ist, vor allem bei psychischer Gewalt, weil die ja eben nicht sichtbar ist und nicht sichtbar gemacht werden kann, dass die Betroffenen da nicht drüber reden. Also dass das Umfeld lange gar nicht weiß, was abgeht. Und den Fall hatte ich jetzt in meinem Umfeld kürzlich auch noch, dass eine Freundin sich getrennt hat und mir danach dann all die Storys erzählt hat, was eigentlich bei denen abgegangen ist. Und ich bin aus allen Wolken gefallen. Also ich wusste, dass das keine rosarote Beziehung ist, aber die Erniedrigungen, die sie über sich ergehen lassen musste, davon hat sie keinem erzählt. Sie war im Urlaub mit ihrem Freund und ich habe sie danach gefragt, und wie war's? Ja, toll, schön, ach herrlich, ach, da müsst ihr auch mal hin, super, supi, supi. Und jetzt nach der Trennung hat die mir erst erzählt, was alles in dem Urlaub vorgefallen ist. An psychischer Gewalt, meiner Meinung nach. Also an Erniedrigung und hast du nicht gesehen, ne? Und natürlich mache ich mir jetzt im Nachhinein auch Vorwürfe, weil ich mir denke, hätte ich öfter nachfragen sollen, hätte ich es nicht abtun sollen, als sie es mir erzählt hat. Aber auf der anderen Seite denke ich mir natürlich auch, aber ich wusste es ja nicht. Also
ja, erstens das und zweitens, wenn du zu viel Druck machst, dann, also jetzt kommt es ja so vor, als wären die Beziehungen mit diesen Menschen nur schlecht. Das ist es ja nicht, dann wäre es ja zu einfach. Wie viele Frauen erzählen mir, wenn ich sage, so, ne, und jetzt müssen wir überlegen, jetzt müssen sie sich trennen und auch mit ihren Kindern. Ja, aber der hat doch auch noch eine andere Seite. Der kann so ein toller Vater sein. Der kann so ein toller Partner sein. Ne, auch Männer erzählen mir, sie kann so fürsorglich sein. Und es ist tatsächlich super schnell, dass es dann umswitchen kann. Das Kind hat eine schlechte Note. Das Essen war zu kalt, der Tag war stressig, es wird immer unberechenbarer. Der kommt einfach gestresst von einem Arbeitstag und weiß ich nicht, Das Essen steht eine Minute zu spät auf dem Tisch. Das Kind hat eine schlechte Note. Der Hund ist ihm vor die Beine gelaufen.
Ja, oder auch halt subtilere Sachen. Die Frau will dann irgendwas besprechen. Boah, du gehst mir schon wieder nur auf den Sack.
Genau.
Immer willst du hier irgendwas. Du laberst mich den ganzen Tag voll. Ich kann nicht mal meine Ruhe haben. Und dann schaukelt sich das hoch.
Ja, dann schaukelt sich das hoch. Und dann sagt sie, sorry, das wollte ich nicht. Ach so, jetzt tust du wieder so. Ja, musst du Angst vor mir haben. Musst du doch gar nicht. Du musst keine Angst vor mir haben. So, solche Situationen gibt es. Und dann muss die Partnerin oder der Partner sich dann zusammenreißen und zu versuchen, keine Angst zu haben, weil nur noch das noch mehr antitschend für die andere Person ist, die dann noch aggressiver wird, weil sie ja selber nicht so sein will.
Und wenn das halt immer so ist, ne? Also das macht ja natürlich was mit einem.
Und es kann auch sein, dass es 3 Monate keine Gewalt gab. Und das macht es halt so unfassbar schwer. Unfassbar schwer, weil die 3 Monate sind dann schön. Und dann sagen die Betroffenen mir dann auch häufig, ja, aber es war doch jetzt 3 Monate gut. Und dann sage ich, ja, aber und das ist eben das Perfide, die Angst begleitet ja trotzdem die kompletten 3 Monate. Wie kommt er jetzt von der Arbeit? Wie steht Mama jetzt auf? Wie reagiert Mama oder Papa jetzt? Wie reagieren die jetzt auf eine Note? Ist es jetzt ein guter Tag oder ein schlechter Tag? Ob da jetzt Gewalt stattfindet oder nicht, ist irgendwann irrelevant. Weil die Angst vor einem weiteren Ausbruch dominiert. Und das müssen die Betroffenen eigentlich erst verstehen, damit die eine Veränderung für sich haben. Bei vielen macht, wenn die das verstanden haben, macht es dann klirr. Weil es nicht nur um diese Gewalt geht.
Was ich eben auch noch in einem Beitrag gelesen habe, von einer Beraterin, die vor allem Frauen berät, die aus gewaltvollen Beziehungen kommen. Sie hat eben gesagt, dass wenn die schönen Momente in einer Beziehung das Außergewöhnliche sind, dass das ja schon ein Zeichen sein sollte, dass was schief läuft, weil eigentlich sollte es ja so sein, dass die schönen Momente überwiegen und die schlechten Momente das Außergewöhnlichste sind.
Ja, da hast du komplett recht. Bei Partnerschaften ohne Kinder würde ich das auch total unterschreiben. Es gibt auch viele Durststrecken, wenn man Kinder hat, vor allen Dingen, wenn die klein sind. Dann ist es auch schon mal so, dass die schlechten Zeiten das mal überwiegen. Aber vielleicht können wir das nur auf die Partnerschaft reduzieren. Also, ne, wenn ich so zurückdenke, ich hatte auch schon sehr düstere Monate, als meine Kinder klein waren. Aber da war es so halt, weil die Lebensumstände so waren.
Und nicht, weil der Kern eurer Beziehung so war.
Genau. Und natürlich gibt es auch mal schlechte Phasen, wo man sich nicht gut versteht, wo man viel streitet. Es ist einfach eine sehr elementar verändernde Situation, wenn man dann einfach ein Kind kriegt oder 2 Kinder kriegt. Aber ich finde, es sollten verschiedene Grenzen gewahrt werden. Auch wenn ich in der Situation dann gedacht habe, boah, ich habe im Moment mehr schlechte als gute Tage. Ja, aber trotzdem, wie du schon gerade gesagt hast, dieser Kern und diese Grenzüberschreitung gab es halt einfach nicht.
Weil du hattest dann die schlechten Tage quasi wegen ganz vielen anderen Dingen in deinem Leben zu dem Zeitpunkt. Und nicht, weil dein Partner der Grund war, dass du einen schlechten Tag hattest.
Manchmal auch, aber hauptsächlich halt nicht, genau. Ich finde, in dem Zusammenhang, Mimi, können wir auch ganz kurz nochmal auf einer meiner Lieblingswörter eingehen. Toxische Beziehung, haben wir ja gerade eben kurz gemacht.
I'm toxic. Nee, you're toxic singt sie ja sogar.
You're toxic.
Das sollte dein Klingelton sein.
Oh Gott, nee.
Denn du findest, dass man hier jetzt auch mal über eine toxische Beziehung sprechen kann, was?
Ja, das finde ich. Das finde selbst ich, sagen wir mal so.
Okay, definiere toxische Beziehung.
Also, zuerst, man kann es eigentlich nicht klar definieren. Damit fängt es ja schon an.
Supi!
Also, wie schon gesagt, ist toxische Beziehung kein wissenschaftlicher Begriff, wo es so eine eindeutige Definition gibt. Ich finde aber, ich persönlich finde aber, dass auch nicht alles, was nicht ganz so super läuft, gerade sofort toxisch ist. Ich finde, Wenn man von toxischen Beziehungen spricht, dann sollten das Beziehungen sein, die körperlich und seelisch wirklich krank machen und nicht Unstimmigkeiten hervorrufen oder Unwohlsein.
Mhm.
Oder ein Grummeln im Bauch, wo man denkt, der ist aber gerade doof. So.
Mhm.
Oftmals ist es so, dass einer quasi den anderen aussaugt, ganz viel Bewunderung haben will, die ganze Energie aussaugt, die ganze Zuwendung haben will, aber wenig davon zurückgibt. Also es geht meistens in so toxischen Beziehungen eher um die Bedürfnisse von einem Menschen, finde ich.
Mhm.
Und das ist häufig, ist es, also wir haben beim letzten Mal ja auch über Co-Abhängigkeit gesprochen.
Mhm.
Und es ist häufig die Aufgabe von dem einen Partner, die Bedürfnisse des anderen Partners zu erfüllen. Und dann kann es halt auch zu Co-Abhängigkeiten kommen, seelischer Gewalt, zu Kontrolle, Eifersucht und vor allen Dingen geht es um Macht.
Mhm.
So. Und wenn wir jetzt sehen, wie Social Media toxische Beziehungen definiert und wie auch meine Jugendlichen alles toxisch finden, es gibt sogar toxische Menschen. Also wenn meine Jugendlichen dann sagen, Frau Kutsch, ganz ehrlich, ganz toxisch, oh, ganz toxisch, super toxisch. Warum ist der toxisch? Ja, weil, also ganz ehrlich, der tut mir nicht gut. Ja, ist nicht toxisch.
Mhm.
Also zu viel Eis tut mir auch nicht gut. Dann sitze ich auf dem Pott. Ist jetzt nichts Toxisches, weißt du? Ja, ganz ehrlich, macht mich wahnsinnig. Ich krieg die Krise.
Aber das heißt, du würdest schon sagen, also das... die Beziehungen, über die wir jetzt hier geredet haben, gewaltvolle Beziehungen, sind auch toxische Beziehungen, oder?
Wenn der eine das Gefühl hat, er muss nur für den anderen leben oder wenn es so eine hohe Abhängigkeit oder so ein hohes Ungleichgewicht in der Beziehung gibt, ja. Aber das muss sich halt auch über Ewigkeiten aus meiner Sicht aufbauen. Ich kann nicht einen Menschen kennenlernen und dann direkt sagen, boah, der ist voll toxisch für mich. Da halte ich mich lieber von fern. Nee, du hast gemerkt, dass ihr beide nicht connected seid und dann entscheidest du dich zu gehen. Das hat nichts mit toxisch zu tun, sondern einfach, ihr passt nicht zusammen, wenn man es mal so platt sagen darf. Egal ob einer freundschaftlichen Ebene, auch Freundschaften können ja wirklich extrem toxisch sein. Aber nicht jede Freundschaft, die gerade in die Brüche geht, war toxisch. Und ich finde, na, wir haben glaube ich auch mal, ich weiß gar nicht mehr, wo war das denn? Wo wir auch darüber gesprochen haben, dass das so die Bedeutung davon nimmt.
Ja.
Ah, ich glaube, bei Angst war das, wo du dann auch gesagt hast, ne, dass das gerade im amerikanischen Bereich alles ist angstvoll und alles ist direkt eine Panikattacke, ne? Dass das dann die Bedeutung von wirklichen Panikattacken schmälert und so sehe ich das bei diesem toxischen Gedönse, was gerade beim Social Media abgeht, auch. Ja. So, jetzt haben wir mal über toxisch gesprochen und jetzt auch nie wieder.
Endlich, ich wollte gerade sagen, hoffentlich hast du es jetzt aus deinem System raus, dass du nicht jedes Mal, wenn das verbotene T-Wort fällt, dass du nicht direkt in einen Monolog verfällst. Wir haben ja eben schon darüber gesprochen, dass man jetzt nicht unbedingt definieren kann, welche Leute aus welcher Schicht oder so am ehesten in einer gewaltvollen Beziehung landen oder nicht. Gibt es denn Ursachen, wie jemand zu einem gewaltvollen Partner wird? Und auf der anderen Seite auch, gibt es Ursachen, warum man in eine gewaltvolle Beziehung gerät?
Ja, es gibt tatsächlich ein paar Ursachen. Also gerade bei Corona war es ja so, das waren ja ganz viele ganz normale Menschen, die einfach völlig überfordert waren, die dadurch gewaltvoll geworden sind gegenüber Partner oder auch Kindern. Die einfach nicht mehr wussten, was sie machen sollten und das war dann so quasi der letzte Weg. Oft ist es so, dass so eine tiefe innere Wut, Verzweiflung, Ohnmacht da ist. Oftmals ist es auch so, dass die früher vielleicht selber Opfer waren und überhaupt gar keine Idee haben. Ich habe auch Eltern, die sagen, ich schlage meine Kinder und das ist ganz furchtbar. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, was ich sonst tun soll. Bitte helfen Sie mir, andere Maßnahmen zu finden und mich selber zu kontrollieren. Da bin ich sofort dabei. Also ich möchte auch immer noch mal betonen, nur weil die Eltern ihre Kinder schlagen oder ein Partner den anderen schlägt, heißt das nicht, dass die Kinder dann wegkommen. Es geht da rum, wie die dann damit umgehen. Sitzen die beim Jugendamt und sagen, ja, ich weiß und ich muss was verändern und ich will was verändern und ich brauche Hilfe. Kein Problem.
Mhm.
Dann kommen dann sowas wie ich und versuche zu helfen. Wenn die da sitzen und sagen, boah, alles völlig übertrieben und ich habe das nicht gemacht und naja, sind die ja selber schuld und fangen dann auch noch an, psychischen Stress zu machen, wehe, du erzählst irgendwas, ja, dann kann man halt auch nichts verändern und dann kommt irgendwann eine Kindeswohlgefährdung. Wahrscheinlich. Und vielen kann man das dann halt auch nicht nachweisen. Dann kommen dann halt irgendwelche Schulen und Kitas und sagen, boah, irgendwie haben wir das Gefühl, da ist irgendwas, aber wir können es auch nicht genau sagen. Und die Eltern sagen dann, nö, alles super, ja, alles prima. Mm. Und das Kind sagt nichts, ja. Und dann bleibt dieses blöde Bauchgefühl und man kann halt keinen dazu verpflichten, wenn man keine Anhaltspunkte hat.
Mm.
Also Machtverlust ist dann auch nochmal so ein Ding. Wenn die zum Beispiel dann einen Job verloren haben, Angst davor haben, dass der Partner sich trennt. Kann sein. Oder einfach auch ein Problem mit Alkohol ist oft ein Faktor, dass man dann einfach nicht mehr so große Hemmungen hat. Da haben wir ja auch bei der letzten Folge bei der Sucht drüber gesprochen, dass das so enthemmt ist, dass man dann schneller irgendwie körperlich werden kann. Es gibt ja auch die Möglichkeit, dass die dann so wesensverändernd sind, dass die nur dann schlagen, wenn die saufen.
Mhm.
Oder auch ausfallend werden, aggressiv werden, beleidigend werden, ne, wenn die saufen. So.
Und auf der anderen Seite, also der Gegenpart, kann man das überhaupt definieren, was für Menschen in solchen Beziehungen bleiben? Und da können wir dann auch direkt mal über diese ganze Dynamik sprechen, dieses, warum bleibt die Person? Ne? Warum kommen sie immer wieder, obwohl schon so viel passiert ist?
Kann man nicht. Also ich würde jetzt hier auch stehen und sagen, fasst mein Mann mich einmal an, bin ich weg.
Mhm.
Meine Erfahrung hat mir gezeigt, dass es viel komplexer ist als das.
Mhm.
Ich glaube tatsächlich, dass mit dem, was wir haben, mit dem Leben, was wir haben, ich ihm tatsächlich einmal verzeihen würde. Und mir dann sagen würde, beim nächsten Mal würde ich gehen. Weil einmal ist kein Mal und so. Wahrscheinlich würde ich dann da anfangen, mich selbst zu verarschen, wie ganz viele andere auch.
Mm.
Die Angst vor vom Alleinsein ist das häufig. Also Partner, die finanziell abhängig von dem anderen sind, sind häufiger dazu verleitet, dann das auszuhalten.
Mhm.
Oder wenn es einfach so langsam gesteigert worden ist, dass die gar nicht mehr merken, dass es sich wirklich um Gewalt handelt. Oder wenn die halt aus einem Elternhaus und einem Umfeld kommen, wo Aushalten halt an der Tagesordnung ist oder war.
Mhm.
Also wenn die dann zu ihren Eltern gehen und die sagen, Kind, da musst du jetzt durch. Meinst du, bei mir war früher alles rosig?
Mhm.
Oder du musst ihn weiter unterstützen. Es ist dein Mann. Oder es ist die Mutter deiner Kinder. Du musst bei ihr bleiben für die Kinder. Das ist ja auch ganz oft Thema dann.
Mm.
Oder nicht ernst genommen werden. Bei sexuellen Übergriffen in einer Beziehung ist es gar nicht so selten, dass Frauen versuchen, sich bei ihren Freunden anzuvertrauen und dann so Sachen sagen wie, ja, na, wie gehst du denn damit um, wenn Fritz nicht will? Und die dann sagt, ja, mein Gott, dann mache ich es halt einfach. Also ganz ehrlich, dann habe ich meine Ruhe.
Mm.
Und damit wird das dann verherrlicht.
Und ich finde auch hier ist es ja wie so häufig so eine feine Linie. Ab wann ist es zu viel? Ab wann ist es chronisch? Ab wann ist es systematisch? Ich meine, wir wollen ja jetzt nicht sagen, wenn man einmal, weiß ich nicht, mit seinem Partner schläft, obwohl man jetzt nicht so wirklich im Mut ist, dass das dann direkt eine gewaltvolle Beziehung ist. Aber es geht ja hier wie bei allem um die Systematik dahinter dann. Ne? Und das finde ich so schwierig. Man darf aber ja nicht vergessen, dass es häufig mit diesen Kleinigkeiten anfängt. Und gerade weil es ein langsamer, schleichender Prozess ist, merken es die Betroffenen dann eben nicht. Weil es mit so einer Kleinigkeit anfängt und dann wird es eben immer mehr. Und dann auf einmal findet man sich in einer gewaltvollen Beziehung wieder und man denkt sich, wie zur Hölle konnte das passieren?
Ja, exakt. Und es hat mit so viel Scham zu tun. Ganz oft hat es mit so viel Scham zu tun. Ich glaube, ich würde mich auch extrem schämen, weil die meisten denken ja auch nicht, dass es dann der Frau passiert. Es sind ja dann oft nicht so Mäuschen, ne, wie man sich das vielleicht in Gedanken irgendwie vorstellt. Das sind gestandene Frauen, die physische und psychische Gewalt erleben. Oder Partner, ne? Männer ja auch. Bei Männern ist das die Schamgrenze noch viel höher.
Ja. Ja.
Also kannst du dir das vorstellen? Ich sag jetzt mal, ja, weil, ne, Feuerwehr oder im Büro und der Mann sagt, meine Frau hat mir gestern eine übergebraten. Und da lachen den alle aus.
Ach, du Lusche, ja, genau. Du Pussy.
Katastrophe. Oder die Frau, ne, Frauen machen das ja häufig auch in psychischer Art und Weise. Du Schlappschwanz, du Pussy, kriegst noch nicht mal einen hoch.
Du kannst nicht mal für deine Familie sorgen.
Kannst noch nicht mal für deine Familie sorgen, kriegst noch nicht mal einen Nagel an die Wand.
Ja, nee, ist J, komm, ich ruf wieder Papa an, du kriegst ja eh nichts hin.
Genau.
Ich glaube tatsächlich, dass das, also wenn ich in einer gewaltvollen Beziehung wäre, wäre es wahrscheinlich für Außenstehende dann auch schwierig, das mit mir in Verbindung zu bringen, weil ich sehr extrovertiert bin, immer irgendwie als so starke Frau rüberkomme und sehr selbstbewusst bin.
Emanzipiert.
Und so emanzipiert. Ja. Und das hat jetzt natürlich nichts mit gewaltvoller Beziehung zu tun, aber ich habe zum Beispiel letztens einer Freundin von mir erzählt, dass ich manchmal in meinem Job total unsicher bin und mir manchmal so denke, oh Gott, was mache ich hier eigentlich? Und die ist aus allen Wolken gefallen. Und die so, was, du? Wie, du bist unsicher? Und dann habe ich mir, als ich dann mich auf diese Folge vorbereitet habe, habe ich mich daran zurückerinnert und dachte mir so, ja, und genau so, nur 10-mal stärker wäre wahrscheinlich die Reaktion, wenn ich sagen würde, dass mein Freund mich in irgendeiner Form anfasst oder es psychische Gewalt bei mir gibt. Und das ist, wie du schon sagst, bei Männern bestimmt noch viel, viel extremer.
Auf jeden Fall.
Aber bei ganz vielen Frauen ist es halt eben so, ne? Und das ist natürlich auch total stigmatisierend. Und natürlich schämt man sich dann auch. Auch ich würde mich ja dann in Grund und Boden schämen, weil ich mir denke, hä, aber ich bin doch eigentlich gar nicht so. Wieso lasse ich das jetzt mit mir machen? Was ist mit mir? Wieso ist das so? Vor allem, weil die ja dann wahrscheinlich auch die Ersten sind, wenn sie es bei anderen sehen, die das dann anprangern. Ne? Aber das ist ja eben das, warum es so vielschichtig ist und warum es so kompliziert ist. Weil wenn man selbst in dieser Situation ist, dann kann man es einfach nicht nachvollziehen von außen. Und deswegen müssen wir jetzt darüber sprechen, wie du in diesen Familien arbeitest. Weil du ja eben diese Rolle hast von außen und irgendwie diese Strukturen durchdringen musst.
Ja, wir haben ja jetzt hauptsächlich über gewaltvolle Partnerschaften gesprochen. Mhm. Ich glaube, jetzt ist auch der Zeitpunkt, darüber zu sprechen, dass in den Partnerschaften, die Gewalt erlebt haben, die ich erlebe, natürlich auch immer Kinder betroffen sind. Mhm. Und du findest das schon verwirrend von außen. Jetzt stell dir mal vor, meine Kinder würden miterleben, dass ich hier zu Hause Gewalt erleben würde, aber nach außen hin die taffe Mom bin, die in der Schule die Lehrerin rund macht, weil, keine Ahnung, irgendwie die nicht gut auf die Arbeit vorbereitet worden ist oder so, ne? Was für eine große Diskrepanz das sein muss. Und wie können meine Kinder dann damit umgehen? Was bedeutet das? Wie gehen die, was macht das dann mit denen? Ne? Und haben die dann auch direkt diese Schweigegelübde und so? Das sind halt die Sachen, mit denen ich mich dann in solchen Fällen beschäftige, weil ich komme ja nur da rein, weil die Kinder irgendwelche Auffälligkeiten gezeigt haben.
Du hattest ja mit Sicherheit schon mal Fälle, wo du in die Familie gekommen bist und gesagt hast, hallo, hallo, gibt es hier vielleicht häusliche Gewalt? Und dann die Eltern, was? Bei uns? Nein, nein, nein. Das muss irgendwo anders herkommen. Nee, also der Fritz, der ist auch manchmal schwierig. Nee, also bei uns, nee, also daher kann das überhaupt nicht kommen. Das gibt's bei uns nicht.
Ja, es ist auch häufig so, dass ich das erlebe, psychische Gewalt gegenüber den Kindern. Also ich erlebe dann, wie psychische Gewalt gegenüber den Kindern ausgelebt wird. Und ich sage dann, sorry, das ist psychische Gewalt. Und die sagen so, nein.
In Form von Erniedrigung und so weiter, was dann den Eltern in dem Moment nicht bewusst ist.
Ja, genau. Mhm. Also für mich ist es schon schwierig, wenn ein Kind Panik hat bei der Zeugnisausgabe und nicht nach Hause gehen will.
Mhm.
Und es ist klar, dass dieses Kind nicht körperlich gezüchtigt wird.
Mhm.
Es hat einfach Angst, weil es ist ja auch schon so, ach, schon wieder keine Eins. Mensch, Özlem, mhm. So schade. Ach, ich bin jetzt echt enttäuscht. Ich hatte gehofft, dass du das jetzt schaffst. Hm?
Mhm.
Mäuschen? Gut, jetzt muss die Mama erstmal gucken, wie ich das verdauen kann. Aber beim nächsten Mal würdest du mir echt eine ganz große Freude machen, wenn du eine Eins schreibst.
Mhm. Aber wie bringst du dann diesen Eltern bei, dass das psychische Gewalt ist?
Mimi, du immer und deine schlauen Fragen.
Ja, das interessiert die Leute brennend.
Es kommt drauf an. Es kommt echt darauf an, wie die Eltern gestrickt sind. Also sind das Elternteile, die an sich empathisch sind, die gar keinen Schimmer davon haben, dann fange ich an, denen generell zu erklären, was unter psychische Gewalt fällt.
Mhm.
Ich hatte auch mal einen Vater, der war sehr gewaltvoll mit seinem Sohn in der Kommunikation und auch beim Anfassen einfach. Der hat den sehr grob angefasst.
Mhm.
Und dann habe ich mit ihm mal geguckt, was bedeutet für ihn denn Gewalt?
Mhm.
Und der wurde früher mit einem Bambusstock und mit einem Metallrohr verprügelt.
Mhm.
Das war für den nicht gewaltvoll.
Mhm.
Der hat sich kaputt gelacht, als ich dem das erzählt habe.
Mhm.
Und er hat gesagt, ich würde meinem Kind niemals, niemals im Leben Gewalt antun. Das, was ich hatte, war Gewalt.
Mhm.
Also da musste ich ganz anders mit dem sprechen. Natürlich, als mit anderen, die andere Erfahrungen in ihrer eigenen Kindheit gemacht haben. Deswegen ist für mich Biografiearbeit mit den Eltern so wichtig. Ich gucke erstmal, was bei denen überhaupt in der Kindheit denen weitergegeben worden ist, denen vermittelt worden ist, was für Werte das sind, wie die Stress kompensieren, um dann zu verstehen, warum sie so mit den Kindern umgehen, um dann einen Ansatz zu finden, etwas verändern zu können.
Mhm.
Also kann es auch sein, dass ich mit denen Filmchen gucke oder mit denen über ihre eigenen Kindheitserfahrungen spreche, darüber spreche, wie die sich damals gefühlt haben.
Mhm.
Das ist oft eine Bewusstmachung. Und dann ist der erste Schritt gemacht, dass die ein Bewusstsein im besten Fall darin erlangt haben. Und dann geht es in dem nächsten Fall in die Umsetzung, weil Schemen, die über Jahrzehnte hinweg gewachsen sind, kriege ich natürlich nicht einfach mit einem Bewusstsein
mhm.
verändert.
Mhm.
Und manche Eltern schaffen das und manche auch nicht.
Musstest du auch schon mal ein Kind aus einer Familie rausholen, weil es so schlimm war und die Eltern es nicht hingekriegt haben?
Ja, das musste ich auch schon mal, beziehungsweise ich mache das ja nicht, sondern ich gebe dann die Empfehlung ans Jugendamt weiter. Ich habe ja die Hoheitskraft nicht, mhm. so etwas tun zu dürfen. Das würde dann bei mir unter Kindesentführung verbucht werden.
Mhm.
Das Jugendamt hat da die Möglichkeit und das empfehle ich dann auch. Es ist nicht so selten, dass Jugendliche, die psychische Gewalt erlebt haben, dann irgendwann im jugendlichen Alter auffällig werden, extrem auffällig werden, ich dadurch da reinkomme, dann als Erziehungsbeistandschaft nur für die Jugendlichen quasi dann
mhm.
zuständig bin, dann mit denen darüber spreche und mit denen zusammen, beschließe, ist das falsche Wort, mit denen zusammen erarbeite, dass vielleicht eine außerhäusliche Unterbringung gut wäre,
mhm.
weil die wollen ja nicht ihre Eltern verlieren.
Mhm.
Die wollen, dass diese Situation aufhören.
Mhm.
Und dann wird geguckt, wie kann man das lösen? Erstmal ambulant, mit den Eltern reden, mit den Kindern reden, Familiengespräche machen, sagen, wie die Kinder sich fühlen. Und wenn die Eltern das umsetzen können und das ernst nehmen, gibt es überhaupt gar kein Problem. Und einige wenige Eltern schaffen es halt dann nicht, das ernst zu nehmen und sind eher bei den eigenen Bedürfnissen als bei denen der Kinder oder der Jugendlichen. Und dann ist es häufig so, dass die Jugendlichen dann sagen, ich kann nicht mehr und wir erarbeiten dann, dass die halt dann in eine Wohngruppe gehen. Das ist dann bei psychischer Gewalt so. Wie gesagt, physische Gewalt ist ja oft eindeutiger.
Häusliche Gewalt gibt es ja in vielen Facetten, also häusliche Gewalt den Kindern gegenüber hatten wir ja gerade. Hattest du auch schon Fälle, wo die Mutter diejenige war, die misshandelt wurde und du dann dafür kämpfen musstest, zusammen mit der Mutter, dass der Vater die Familie in Ruhe lässt? Also hattest du solche Fälle auch schon mal?
Ja, und die gehören nicht zu meinen Lieblingsfällen, mhm, weil eine Statistik ja auch sagt, ungefähr 7-mal muss die Partnerin verlassen und oder ins Frauenhaus gehen, bevor das endgültig ist.
Mhm.
Also diese Spirale von ich gehe oder ich schmeiße ihn raus und er kommt wieder und dann gehe ich wieder und dann schmeiße ich ihn raus. Das ist im Schnitt 7-mal.
Mhm. Krass.
Manche schaffen es nach 3-mal, manche nach 2-mal, manche schaffen es nach 10-mal.
Mhm.
Manche schaffen es gar nicht.
Hm.
Manchmal gehen die Kinder.
Hm.
Ich finde auch, dass es immer wichtig ist, das dann auch zu respektieren, so schwer das dann auch ist. Wie diese Frau sich dann entscheidet in dem Moment, macht sie ja auch, weil sie Gründe dafür hat. Natürlich ist es heftig, wenn da Kinder auch betroffen sind, aber wenn sie sich dann gegen ihre Kinder entscheidet und für diesen Partner, ist das ihre Entscheidung.
Hm.
Und die wird sie nicht machen, weil sie keine Gründe dafür hat.
Weil dein Job ist es ja zu gucken, dass es den Kindern gut geht.
Genau, genau, ja.
Ich habe auch eben eine Reportage gesehen zu dem Thema von einer jungen Frau, die von ihrem Mann geschlagen wurde. Und die hat auch eine Sache erzählt, die ist mir echt im Gedächtnis geblieben. Und zwar hat sie gesagt, sie hat von ihm die Faust ins Gesicht bekommen und hat das danach auch sofort angezeigt, weil es das erste Mal war, dass es passiert ist. Hat Fotos gemacht, ist zur Polizei gegangen, hat es angezeigt. Aber der Zeitraum zwischen Anzeige und Gerichtstermin hat so lange gedauert, dass die in der Zwischenzeit wieder zu dem zurückgegangen ist. Und dann sind die zusammen zum Gericht gefahren. Und dann hat sie gegen sich selbst ausgesagt und hat ihn quasi entkräftigt. Und dann hat sie eben erzählt, dass das aus ihrer Sicht, weil jetzt ist sie schon lange aus der Beziehung raus und hat auch mit ganz vielen anderen Betroffenen gesprochen, dass diese behördlichen Strukturen von ich traue mich jetzt und ich mache die Anzeige bis hin zur eigentlichen Konsequenz dessen, nämlich bis zum Gerichtstermin oder bis dann halt wirklich was passiert, so lange ist, dass da so viel Zeit vergeht, dass in der Zwischenzeit schon wieder Manipulation stattfindet, dass die Wut auch in der Zwischenzeit natürlich abschwächt, ne? Das ist dann nicht mehr so frisch, das Erlebnis. Und dass viele Frauen dann im Nachhinein doch die Anzeige zurückziehen oder nicht zum Gerichtstermin erscheinen, bei den krassen Fällen jetzt. Und das hat mich echt schockiert, weil da ist ja ganz, das ist ja eine Lücke im System dann.
Nicht nur da, ja. Mm. Ja, total. Leider. Leider auch da.
Mm. Mm.
Ich habe Fälle, regelmäßig Fälle, wo psychische und oder physische oder sogar eventuell sexualisierte Gewalt im Raum steht. Von einem Elternteil, was die elterliche Sorge hat, also was das Recht hat, quasi über das Kind auch bestimmen zu können, sage ich jetzt mal ganz platt.
Mhm.
Und die Kinder müssen dann den Elternteil trotzdem sehen.
Wie?
Weil die, gerade bei psychischer Gewalt ist es ja dann oft so, dass die Kinder ja dann nicht ganz klar sagen, sie wollen den Papa nicht sehen oder die Mama nicht sehen. Und die haben dann trotzdem weiterhin noch Kontakt zum Täter.
Ach du meine Güte, das ist ja krass.
Das ist total häufig so, weil das Elternteil ja ein Recht auf Umgang hat.
Mhm.
Und wenn es nicht stichfeste Beweise dafür gibt, dass da dieser Umgang in dem Moment schädlich für das Kindeswohl ist, gibt es da keine Argumentation.
Mhm. Boah, krass.
Da ist dann so ein vager Verdacht, boah, da könnte Gewalt sein. Ja, natürlich, es ist auch in manchen Fällen natürlich gut, dass das nicht reicht.
Mhm.
Ne? Aber in vielen Fällen, wo es um psychische Gewalt geht, wo ich einfach nichts Handfestes habe, dann reicht das halt nicht.
Nehmen wir mal an, ein Kind hat jahrelang in einer gewaltvollen Familie gelebt, ist quasi damit aufgewachsen. Was macht das dann mit dem Kind?
Viel. Mm. Punkt. Danke fürs Zuhören.
Okay, das war's.
Mir ist wichtig zu sagen, dass nicht jedes Kind, was Gewalt in der Erziehung erlebt hat, gleichzeitig irgendwelche Schäden bekommen muss.
Mhm.
Und gleichzeitig reicht es auch, wenn das Kind nicht selber betroffen ist, sondern es bei den Eltern erlebt hat, um Schäden zu bekommen. Mhm. Es kommt, wie immer, super individuell auf die eigene Persönlichkeitsstruktur an. Und es gibt viele Kinder, die später eine Resilienz haben und die wirklich kaum Folgen davon getragen haben. Mhm. Das muss man einfach sagen, ne? Also wie gesagt, die Auswirkungen sind sehr individuell und sind je nach seelischer Beschaffenheit des Kindes oder der Jugendlichen. Aber es kommt halt auch darauf an, die Art und das Ausmaß der Gewalt. Mhm. Also war das ein einmal oder zweimal im Jahr, dann ist das was anderes, als wenn es regelmäßig ist. Mhm. Ist das Kind regelmäßig Zeuge und muss es sich verstecken und hat wirklich panische Angst? Oder kriegt es das nicht hauptsächlich mit? Das ist auch nochmal so ein Punkt. Das sieht dann mal blaue Flecken bei der Mama und später, wenn die älter sind, können die das dann reflektieren, was da passiert ist. Aber in dem Moment kriegen die das nicht so mit. Sie kriegen es mit, aber nicht bewusst und können das erst später für sich reflektieren. Das ist auch nochmal ein Unterschied. Mhm. Dann ist es wichtig, wie die soziale Unterstützung des Kindes durch andere Personen sind. Gibt es starke Großeltern oder eine Tante oder eine Patentante oder Nachbarn oder einen Vertrauenserzieher oder so, dem man sich anvertrauen kann, wo das Kind einfach weggehen kann und da trotzdem eine gute Zeit hat. Ich kenne Jugendliche oder auch jetzt Eltern, die sagen, boah, meine Eltern waren die Hölle. Dann bin ich einfach zu meiner Oma rübergegangen. Da hat es immer voll gut nach Haarspray. Und einer hat mir erzählt, es roch da immer voll gut nach Haarspray und Kaffee. Und das ist voll ihr Wohlfühl-Geruch. Mhm. Genau. Und das hat sie so gestärkt, dass sie tatsächlich keine großen weiteren Einschränkungen dadurch erlebt hat. Die kann das für sich ganz klar sagen, dass das eine gute Zeit war bei ihrer Oma und dass sie viel Zeit bei der Oma hatte und dadurch halt, ja, einen Halt hatte und eine Person, die sie gestützt hat. Mhm. Andere, die das haben, die vielleicht noch andere Belastungen dazu haben, können aber trotzdem später psychische Erkrankungen haben. Das ist wieder so schwierig. Mhm. Dann kommt es extrem auf das Alter des Kindes an. Für jüngere Kinder ist es natürlich viel gravierender als für ältere Kinder, weil es oft dann direkt in so lebensbedrohliche Situationen kommen kann. Generell kann man sagen, dass man zwischen drei Beeinträchtigungen unterscheiden kann. Also die körperlichen Beeinträchtigungen sind offensichtlich, mhm, Narben, Wunden, mhm, innere Verletzungen, teilweise Behinderungen. Mhm. Kognitive Beeinträchtigungen können die sprachliche Entwicklung betreffen, die schulischen Leistungen betreffen, weil die halt natürlich eine reduzierte Konzentrations- und Leistungsfähigkeit haben.
Inwiefern die sprachliche Entwicklung?
Also es kann die sprachliche Entwicklung beeinträchtigen, weil die dann entweder so in ihrer Entwicklung gehemmt sind, dass die Sachen auch nicht mehr ausprobieren. Es gibt ja auch wirklich eine psychische Störung, die heißt Mutismus, elektiver Mutismus. Da können die Kinder sprechen, tun es aber de facto aus irgendwelchen Gründen, mhm, nicht, haben aber die körperliche Möglichkeit, das zu tun, mhm, und haben auch mal gesprochen. Und damit Kinder lernen können, brauchen die einen seelischen Frieden, sage ich immer dazu. Mhm. Und das ist auch oft in Schulen ein Problem, dass die sich nicht konzentrieren können, weil die natürlich mit Gedanken ganz woanders, mhm, sind und auch nichts aufnehmen können. Mhm. Und das ist, glaube ich, häufig auch bei der Sprache ein Punkt. Die müssen halt nachahmen, Sachen nachahmen können, sich trauen, die Sachen auszusprechen, mhm, und müssen die sich halt dann auch merken können. Das ist bei Verwahrlosung extrem. Also ich kannte mal einen Vierjährigen, der hat zwei Wortsätze gesagt. Das ist krass. Mm. Also der hat dann nur ja, danke.
Weil der einfach gar nicht stimuliert wurde in seiner Entwicklung.
Genau.
Und, ja.
Genau. Mm. Der hatte massive Vernachlässigung. Der hatte gar keine Ansprache. Mm. Und wenn die Kinder sich halt geborgen fühlen und seelisch auch gut aufgehoben fühlen, können die sich natürlich weiterentwickeln. Mhm. Dann gibt es die emotionale Beeinträchtigung. Damit habe ich ja meistens zu tun. Also so grundlegendes, reduziertes psychisches Wohlbefinden, Bauchschmerzen, also so symptomatische Probleme, Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, Unwohlsein, so depressive Symptome, Ängste, die auf einmal aufkommen, eine geringe Selbstwirksamkeitserwartung. Na klar, fühlen die sich nicht selbstwirksam. Selbstwirksamkeitsempfinden ist für mich einer der elementarsten Sachen, um die Kinder selbstbewusst auf das Leben vorzubereiten. Wenn die das Gefühl haben, die können eine Situation selbst mitbestimmen und auch den Ausgang selbst mitbestimmen, natürlich altersgerecht, dann haben die natürlich auch die Möglichkeit, eine gewisse Macht auszuüben im positiven Sinne, was sie logisch danach denken lässt, dass sie einen aktiven Beitrag für ihr Leben führen können. Das heißt, sie selber können eine Situation auch ins Positive verändern und können dadurch lösungsorientiert denken. Viele Kinder, die nicht gelernt haben, dass sie selber die Möglichkeit haben, etwas mitzuentscheiden und was mit zu beeinflussen, haben gar nicht die Möglichkeit, lösungsorientiert zu denken. Und Mimi, ich kenne so viele Jugendliche, die sich selbst nicht als selbstwirksam erlebt haben, aus den verschiedensten Gründen, die nicht in der Lage sind, für kleinste Probleme Lösungen zu finden. Mm. Und das ist dann wieder mein Job, das mit denen zusammen zu erlernen.
Krass, dass das auch eine Folge daraus sein kann. Also es ist...
Ja, total. Ich kenne eine 17-Jährige, die kann sich für nichts entscheiden. Für gar nichts. Das ist total krass. Ich sag zu der, und was möchtest du heute machen? Ihre Tagesaufgabe ist, mir zu sagen, was sie tun will. Und da geht es jetzt nicht um hochtrabende Sachen. Nein, möchtest du ein Bubble Tea oder möchtest du ein Eis? Völlige Überforderung, weil sie totale Panik hat, etwas falsch zu machen, weil sie jahrelang psychischer Gewalt ausgesetzt worden ist und egal, was sie gesagt hat, es war nicht richtig. Also üben wir jetzt kleinschrittig, dass ich ihre Entscheidung ernst nehme und auch nachvollziehe und mich dem auch beuge. Das ist ja auch eine Folge davon, dass sie so unsicher in sich ist. Viele Betroffene fühlen sich schuldig, weil es auch so perfide ist. Ich hatte eine Familie, der die Mutter hat da im Schichtdienst gearbeitet und der Vater hat viel übernommen. Und wenn die Mutter nicht schlafen konnte, dann hat der Vater es draufgekriegt.
Ach nee.
Psychisch oder dann ist da mal ein Schlupp ist dann mal geflogen. Ja, und warum konnte sie meistens nicht schlafen? Weil die Kinder laut waren. Also häufig sind die Auslöser dann vielleicht die Kinder und die Eltern geben es dann halt dem anderen Elternteil ab, ne? Und sagen dann, das ist ja auch einer meiner Lieblingssätze, ja, kriegt Fritz aber nicht mit. Also, wenn wir uns streiten, dann abends. Ich weiß nicht, Mimi, ob du, als dich daran erinnern kannst, ein paar Streitgespräche von Mama und Papa mitgekriegt zu haben. Ja, klar.
Ja, natürlich.
Ich kenne auch keinen Elternteil.
Ja, klar.
Ja, sicher. So, und haben die sich über Tag gestritten? Nein. Und ich habe mich ganz oft unten auf die Treppe gesetzt, um ja alles mitzukriegen.
Ja, ich habe mich auch in den Flur gestellt.
Ja, klar.
Und mitgehört. Ja, aber das denke ich sowieso immer. Eltern denken immer, dass die Kinder viel weniger mitkriegen und die Kinder kriegen alles mit. Also.
Ja, aber ich verstehe es, ehrlich gesagt, verstehe ich es überhaupt nicht, weil die waren doch selber mal Kinder.
Ja, weiß ich auch nicht.
Ne? So, das sage ich auch, dann sage ich, bitte, Herr Müller-Meyer-Schmidt, haben Sie jetzt wirklich, also haben Sie selber das auch nie mitgekriegt bei Ihren Eltern? Doch, sicher. Und dann guckt er mich an, oh, ja, danke fürs Gespräch.
Ja, aber vielleicht ist das dann wieder so weit weg. Ich weiß auch nicht.
Ja, ist es auch. Ist es auch. Ist es tatsächlich. Ne? Das ist häufig so. Und ich bin auch kein Fan davon. Meine Kinder kriegen auch mit, wenn mein Mann und ich mal streiten. Und das finde ich auch gut so, weil die sollen Streit ja auch nicht als was Bedrohliches erleben. Die sollen ja auch Streit erleben als etwas Normales. Wir streiten uns und danach lieben wir uns wieder. Und so ist das ja auch mit meinen Kindern, dass ich mich mit denen streite und dann auch wieder vertrage. Und das Streit dazugehört. Ich kenne auch viele, die nicht in der Lage sind zu streiten, weil einige Elternteile das tunlichst vermieden haben und die Kinder gar keine Streitkultur kennen. Und jeder Streit total Panik in denen auslöst, weil die nicht wissen, ob das jetzt was elementar Schlimmes ist.
Ja.
Oder bei einigen ist es dann auch wirklich elementar schlimm, weil das dann sofort zu einem Beziehungsabbruch führt. Also viele haben natürlich dadurch auch ein geringes Selbstwertgefühl. Langfristige Folgen, und da wird es dann wieder nicht so seicht, können Trauma sein, also posttraumatische Belastungsstörungen, aggressives kriminelles Verhalten, Drogensucht, antisoziales Verhalten. Also so der Klassiker, früher wurde ich viel unterdrückt und habe Unterdrückung erlebt. Jetzt lasse ich mir von niemandem mehr was sagen.
Mhm. Mhm.
Es ist eher die Wahrscheinlichkeit, dass man dann selber zur Tatperson wird, weil man einfach keine guten sozialen und positiven Muster vorgelebt bekommen hat. Kann sein. Viele tun das. Die meisten tun das nicht, muss man einfach so sagen.
Die meisten und man werden kann nicht zum Täter selbst, die Gewalt, ehrlich, das hätte ich jetzt nicht gedacht.
Ja. Und natürlich können dadurch psychische Erkrankungen entstehen, wie Depression, Ängste, Suizidgedanken, Selbstverletzung, Essstörungen und schwere Persönlichkeitsstörungen.
Mm.
Und nochmal, dafür musst du nicht selbst Gewalt erlebt haben, sondern es reicht, wenn du Zeuge von häuslicher Gewalt geworden bist.
Das finde ich auch das Krasse daran.
Ja, das stimmt, ich auch.
Weil so viele Eltern denken sich wahrscheinlich, ja, aber der hat ja nie was abbekommen, ne?
Ja, genau.
Das war doch alles zwischen uns. Ja, der hat das auch nicht so mitbekommen, ne? Und dadurch meint man ja auch, dass das ja gar nicht so schlimm sein kann, weil die Gewalt ja zwischen den Partnern stattgefunden hat, ne? Aber was die Kinder daraus mitnehmen, das ist natürlich was ganz anderes. Und Kinder sind ja höchst sensibel. Die saugen alles auf. Das hatten wir ja auch schon mal in anderen Folgen, ne? Dass das totaler Quatsch ist zu meinen, dass die Kinder das nicht mitbekommen und dass die Kinder deshalb nicht affektiert. Aber dass das so krasse Folgen hat, also dass das alles daraus resultieren kann, obwohl sie nur in Anführungszeichen es mitbekommen haben, ne? Das finde ich schon ganz schön krass.
Ja, das war tatsächlich auch einer meiner krassesten Erkenntnisse, die ich damals hatte. Früher dachte ich dann so, naja, zumindest haben sie es nicht selber erlebt.
Mm. Mm. Mm.
Als ich dann in meine Weiterbildung gegangen bin, ich dachte auch früher, psychische Gewalt ist nicht so schlimm wie physische Gewalt. Mm.
Ja, weil man das ja immer meint irgendwie, ne? Immerhin schlägt er sie nicht, so, ne?
Ja, wirklich. Mm.
Ja, und weil ja auch irgendwie gefühlt, wenn du halt jetzt eine Familie siehst und die Mutter ist diejenige, die es drauf bekommt, ne, dann ist natürlich auch erstmal die Mutter im Fokus und nicht die Kinder. Ne, wenn du halt weißt, dass die Mutter, ne, wenn es dann in dem Fall so ist, diejenige ist, die eben geschlagen wird oder eben die ganze psychische Gewalt abbekommt, dann denkt man sich ja, ach, die armen Kinder, die muss mit ihren Kindern da raus. Aber dann sieht man ja auch hauptsächlich die betroffene Person als die hauptbetroffene Person und nicht die Kinder, die das mitbekommen. Ne? Es ist ja auch ganz normal, dass man das so denkt, nur dass die Kinder dürfen natürlich nicht vergessen werden. Vor allem, weil sie ja danach dann, wenn man das dann weiß, ja trotzdem auch angebunden werden müssen und so. Ne?
Ich würde gerne noch mal kurz auf meine Red Flags aufmerksam machen, wo ich immer denke, oh, da müsste man genau hingucken.
Mhm.
Weil ich jetzt schon ein paar Mal gehört habe, dass auch viele Fachkräfte diesen Podcast hören, was mich persönlich sehr, sehr, sehr freut. Und deswegen dachte ich, ist es vielleicht auch für die interessant zu hören, was meine Red Flags sind, um vielleicht selber ein bisschen sensibler dabei zu werden.
Ja, das ist eine gute Idee.
Also ich unterscheide unter zwei Kategorien. Einmal die Sachen, die mir auffällig sind bei den Kindern selbst und einmal bei den Verhaltensweisen von den Kindeseltern. Wir werden euch diese Checkliste, die ich gefunden habe und an der ich mich auch orientiere, auch auf jeden Fall verlinken.
Mhm.
Ich werde jetzt nur ein paar erwähnen, weil wie gesagt, wer wirklich Interesse daran hat, der kann da auf jeden Fall drauf gehen. Sachen, die immer interessant für mich sind, sind kurzzeitige Veränderungen im Verhalten. Also hat auf einmal ein super Nähebedürfnis oder hat auf einmal gar kein Nähebedürfnis mehr.
Mhm.
Zeigt auf einmal unberechenbares Verhalten und hat Angst vor Berührung. Bei Säuglingen sind Knochenbrüche immer für mich ein extremer Red Flag, weil die Knochen von den Säuglingen noch relativ dehnungsbereit sind und wenn die brechen, muss es schon einen großen Kraftaufwand bedeuten. Was auch immer ein Red Flag ist, wenn die Kinder erzählen, ja, da hat der Onkel Fritz die Tante Özlem geschlagen, hahaha, also wenn die von Familienmitgliedern erzählen, die misshandelt worden sind.
Weil du glaubst, dass die das dann auf die Eltern übertragen oder weil wirklich Familienmitglieder betroffen sind?
Beides.
Beides.
Also es kann sein, dass Kinder erstmal erzählen, dass es weiter weg ist, um zu gucken, wie reagiert denn mein Umfeld so darauf. Mhm. Das ist häufig auch bei sexualisierter Gewalt so. Mhm. Es kann aber auch sein, dass es wirklich Onkel und Tante waren, aber trotzdem ist es ja dann eine gewaltvolle Umgebung. Mhm. Und da muss man dann einfach ein bisschen, würde ich an der Stelle ein bisschen aufmerksamer sein, wie es sonst so, ja, ob da irgendwelche Wesensveränderungen kommen oder wie das Kind dann im Spiel agiert. Mhm. Dann untypische Verletzungsorte wie Gesäß, Rücken, Hals, Gesicht, Kopf. Das sind keine Orte, wo die Kinder sich beim Spiel in der Regel verletzen. Es kann immer sein. Ich hatte mal einen Jungen, der ist frontal gegen so einen Stahlpfosten gelaufen. Scheiße. Oder ein Mädchen, die den Ascheplatz geküsst hat. Die hatte das ganze Gesicht, war einfach eine einzige Schürfwunde. Ja, wenn das dann mal passiert, dann brauchen die Eltern, die rufen mich dann panisch an. Ich glaube, die haben Angst, dass dann jeder denkt, die würden ihre Kinder misshandeln. Wenn das mal passiert, ist das kein Red Flag.
Mm.
Wenn das regelmäßig passiert. Ausgerissene Haarbüschel ist auch in der Regel nicht von einem Unfall.
Mm-hmm, mm-hmm.
Runde Narben oder runde Brandwunden können von Zigaretten kommen. Blutiger Hahn ist auch so ein Ding, das kann dann von sexuellen Übergriffen kommen. Das sind so Sachen, mm-hmm. so Red Flags bei den Kindern. Interessanter ist es tatsächlich auch nochmal bei den smart. Eltern. Das ist in Kitas und in Schulen oft interessant, wie die reagieren, wenn man die auf verschiedene Verletzungen anspricht.
Du kleiner Detektiv, du.
Immer schnüffeli schnüffel. Eine wichtige Sache ist noch unangemessenes, aggressives Handeln bei Bring- oder Abholsachen in der Kita oder in der Schule. Das finde ich auch immer eine Sache. Wenn das mal so ist, dann ist das kein Problem. Jede Mutter ist mal gestresst. Auch ich bin mal aggressiv und hilflos in Abholsituationen.
Aggressiv und wenn hilflos das aber gleichzeitig? Das hätte ich ja gern mal gesehen.
Aber wenn das regelmäßig so ist, kann man erahnen, was für einen hohen Stresspegel die Eltern haben. Und da ist, kann es auch schon mal sein, dass eine Hand dann mal fliegt. Ja, und den Rest bitte, wenn ihr da wirklich Interesse dran hat, lest nach.
Zum Abschluss habe ich noch einen interessanten Fakt, den ich gefunden habe zum Thema häusliche Gewalt, den ich euch nicht vorenthalten wollte. Und zwar, dass häusliche Gewalt auch kein Alter kennt. Das fand ich spannend. Und zwar, da möchte ich euch kurz eine Passage vorlesen. Vor allem für ältere Frauen ist es häufig schwieriger, eine Gewaltbeziehung zu beenden und eine eigenständige Perspektive zu entwickeln. Besondere Gefährdungen entstehen, wenn misshandelte Frauen pflegebedürftig werden. Umgekehrt verstärken sich Verantwortungsgefühle, wenn misshandelnde Männer auf Pflege angewiesen sind. Und den Aspekt habe ich bisher noch überhaupt nicht gesehen. Wenn ich an häusliche Gewalt denke, was natürlich total gaga ist, denke ich irgendwie immer an Leute zwischen 30 und 50. Ich weiß nicht warum. Aber
ich weiß auch nicht warum. Spannend. Ne?
Aber das ist natürlich Quatsch. Und dass dann natürlich, je länger man in einer Beziehung ist, wird es immer schwieriger, logischerweise, ne, die Person zu verlassen. Und auch, dass das dann später dann nochmal so eine ganz andere Dimension annimmt, fand ich auch super spannend und wollte ich hier einfach mal kurz droppen, eine kleine Passage zum Nachdenken für euch, wie vielschichtig dieses Thema wirklich ist. Also fand ich super spannend.
Ja, auf jeden Fall. Ja, sehr spannend.
Ja.
Sehr spannend.
Das war die Folge.
Ich möchte jetzt noch was lachen.
Ja, bitte, bitte erzähle uns noch eine Geschichte, bei der wir noch ein bisschen lachen können. Wobei ich finde, dass wir eigentlich ganz gut durchgekommen sind. Also ich muss sagen, ich fand FASD härter.
Ich habe nicht viel davon erzählt, was ich in den Familien erlebt habe, weil ich glaube, das wäre einfach zu hardcore.
Ja, wir sind ja hier kein True Crime Podcast.
Genau, genau. Ja, es sollte einfach nur so eine Idee daraus entstehen. Ich hoffe, die habt ihr jetzt. Und genau.
Dann bitte erzähle uns, erheitere uns am Ende nochmal mit deiner Geschichte von unserer Rubrik Ich sehe was, was du nicht siehst.
Sehr gerne, sehr, sehr gerne. Das ist nämlich eine ganz, ganz, ganz frische Story. Und zwar möchte ich euch gerne mitnehmen in die Wahrnehmung von Kindern, was meinen Job angeht. Mhm. Ich habe nämlich, ich meine, ich weiß, ich habe den besten Job auf der Welt, aber wenn ich den so durch Kinderaugen sehe, finde ich den noch ein bisschen besser. Mhm. Also, ich war bei einer Familie abends beim Abendessen. Ich lade mich ja gerne mal selber dazu ein, um so die Familiendynamik mitzubekommen und das dann später mit den Eltern zu reflektieren. Und das war so süß. Dann hat ein Mädchen zu mir gesagt, gehst du immer woanders Abendessen? Und dann habe ich gesagt, ja, manchmal. Das spart ganz schön viel Geld, oder? Ja. Die Mutter daneben hat sich kaputt gelacht und das Mädchen gegenüber, die mit meiner Kollegin arbeitet, die tiergestützt mit Pferden macht, sagt, ja, die Frau so und so spielt ja auch den ganzen Tag nur mit Kindern und mit Pferden. Und da habe ich gesagt, ja, das ist doch mal der perfekte Job. Also über Tag spiele ich nur mit Kindern und meine Kollegin dann mit Pferden, ich mit Hunden. Und abends, wenn ich das Gefühl habe, jetzt bräuchte ich was Ordentliches zu essen, lade ich mich bei meinen Familien zum Abendessen ein. Das war so die Jobbeschreibung, die ich bekommen habe aus Kindersicht. Und die waren völlig zufrieden. Damit habe ich gesagt, ich habe doch auch einen coolen Job, oder? Ja, ja, auf jeden Fall. Ja.
Ja.
Leute, wisst ihr Bescheid? Das ist eigentlich mein ursprünglicher Job.
Wobei ich ja sagen muss, aus Kinderaugen klingt das vielleicht ganz lustig, dass du den ganzen Tag mit Kindern spielst. Aus Erwachsenenaugen hört sich das ziemlich verstörend an, muss ich dir sagen. Ja, die Frau Kutsch, die spielt den ganzen Tag mit Kindern. Also wenn zu mir jemand sagen würde, dass eine erwachsene Frau den ganzen Tag mit Kindern spielt, dann würde ich aber dreimal nachfragen. Also
du bist durch mich extrem versaut, weißt du das?
Wahrscheinlich. Ich denke direkt in den schlimmsten Sphären, aber ich glaube tatsächlich, dass ganz viele dann daran denken. Also außer wenn jetzt jemand zu mir sagt, okay, die Person ist Erzieherin, aber in jedem anderen Kontext, warum spielt diese erwachsene Person, spielt, dieses Wort spielt, macht das so creepy. Das ist das. Nicht verbringt den ganzen Tag mit Kindern oder irgendwie sowas oder unterhält sich mit Kindern, das ist auch grenzwertig. Aber ich finde, das Wort spielt ist ganz schön creepy in dem Kontext.
Hä, das finde ich überhaupt nicht. Du bist creepy.
Weil du vielleicht so viel mit Kindern creepy zu tun hast, aber ich habe ja gar nichts mit Kindern zu tun und ich finde das ganz schön creepy.
Du bist so lästig.
Aber ja, laut den Kindern hast du einen Traumjob und spielst den ganzen Tag mit Hunden und Kindern. Das ist doch schön.
Ja, das wollte ich euch nur berichten. Also netter Exkurs von wie sehen die Kinder meinen Job. Das fand ich sehr, sehr süß und so einfach und herrlich und leicht.
Sehr schön, ja. Die Welt durch die Kinderaugen ist manchmal sehr erfrischend. Sehr erfrischend. Ja, ihr Lieben. Ich hoffe, wie immer, dass ihr etwas mitnehmen konntet, dass ihr bis hierhin dran geblieben seid. Die Folge wird auf jeden Fall keine kurze Folge, aber diesmal haben wir auch nicht gesagt, dass wir es versuchen.
Wir versuchen es schon gar nicht mehr.
Ja, wir versuchen es schon gar nicht mehr. Aber es gibt einfach immer so viel zu besprechen und so viel zu erzählen und ich finde es auch immer so spannend und deshalb finde ich ja, dass es ganz gut ist. Ihr könnt uns ja mal sagen, wenn wir euch inzwischen auf den Sack gehen und es zu lang ist, dann könnt ihr uns das auch gerne sagen. Ich weiß nicht, ob wir dann was daran ändern, aber wir hören es uns auf jeden Fall an.
Ich denke nicht. Ich denke, wir werden weiterhin stets bemüht sein.
Ja, stets bemüht, genau. Das ist noch eine gute Devise. Ja, Leute, ich hoffe, ihr habt schöne 2 Wochen bis zur nächsten Folge. Wir haben dann wieder ein neues, spannendes Thema für euch. Wir hoffen, ihr seid dann wieder mit dabei, wenn wir euch spannende Geschichten erzählen, die hinter jeder Tür abgehen. Und bis dahin sagen wir Tschüssi und bis bald.
Tschüssi.